ARD Sounds.
PISA-Studie, warum die Jugendlichen in Deutschland so schlecht abschneiden wie noch nie.
Festnahme in Kraftwerksnähe. Der mutmaßliche Stromsaboteur wurde gefasst.
Und Müdigkeit am Steuer. Das macht Sekundenschlaf so gefährlich.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Tag zusammen. Heute ist Mittwoch, der 9. September. Wir sind Tanja Hausstetter und Sebastian Trepper.
Guten Morgen. Und wir starten direkt mit einer bitteren Wahrheit. Bei der neuen Bildungsstudie PISA, die kam ja gestern raus, da haben die deutschen Schülerinnen und Schüler so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Ja, und man muss sagen, PISA untersucht, wie gut 15-Jährige aus verschiedenen Ländern in Lesen, Mathe und Naturwissenschaften sind. Und hier bei uns in Deutschland sieht man eben, dass immer mehr Jugendliche nicht die Grundkenntnisse haben, die sie für die Schule und dann später auch für Ausbildung und Job und so brauchen.
Ja, das hat gestern ziemlich für Aufregung gesorgt, weil die Ergebnisse noch schlechter sind als bei der allerersten PISA-Studie von 2000. Und die hatte damals ja schon einen Schock in Deutschland ausgelöst. Dann wurde es kurz besser, aber in den letzten 10 Jahren haben Schülerinnen und Schüler immer schlechter abgeschnitten. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken.
Also bei der PISA-Studie wird nicht einfach Wissen abgefragt, sondern da wird geguckt, wie gut die Jugendlichen ihr Wissen auch anwenden können. Also verstehen die zum Beispiel, was für Infos in einer Grafik wirklich so stecken? Können die Preise richtig vergleichen und einen Text auch wirklich verstehen, wenn sie den lesen? Also alles so Fähigkeiten, die wir alle im Alltag auch brauchen. Und dabei kam dann raus, etwa jeder dritte 15-Jährige hat Probleme beim Lesen und auch in Mathe und etwa jeder vierte hat Probleme in Naturwissenschaften. Oder anders gesagt, ich finde, das macht es schön deutlich, wenn man sich die Naturwissenschaft mal anguckt, dann können Jugendliche mit 15 heute das, was sie früher schon mit 13 konnten.
Schauen wir uns mal die Lesekompetenz an. Die ist in vielen Ländern schlechter geworden. Die Studie zeigt, es gibt mehr Hasty Readers, also schnelle Leser. Das heißt, die Schüler fliegen mal eben schnell über den Text drüber, ohne ihn so richtig zu lesen und verstehen dann auch nicht alles richtig.
Ja, kenne ich auch von mir teilweise schon. Und das macht jetzt Bildungsexperten generell Sorgen, weil KI ja immer mehr in unserem Leben vorkommt und auch genutzt wird. Und da ist es ja besonders wichtig, ne? Also, dass auch junge Menschen die Informationen, die sie da irgendwo gelesen haben, auch richtig verstehen und auch kritisch hinterfragen können, einordnen können und so, damit sie auch irgendwie ihren eigenen Standpunkt entwickeln können.
Noch kurz für den Hintergrund. Wenn wir uns jetzt alle Länder in der PISA-Studie angucken, dann liegen die deutschen Schülerinnen und Schüler im Mittelfeld. Und auch in anderen Ländern sind die Leistungen gesunken, aber eben nicht so drastisch wie hier bei uns.
Ja, das ist also der Stand aktuell. Bleiben noch 2 Fragen. Einmal, warum schneidet Deutschland so schlecht ab und was kann man denn jetzt dagegen tun?
Fangen wir mal mit den Gründen fürs schlechte Abschneiden an. Da gibt es verschiedene Erklärungen für. Zum Beispiel fällt öfter der Unterricht aus, weil es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt.
Oder wenn wir nochmal auf die Lesekompetenz gucken, junge Leute verbringen halt viel Zeit auf TikTok, Instagram und YouTube. Und da ist eh alles immer so schnell und so in Häppchen, da fliegen wir alle generell nur drüber. Und da verlernt man halt auch so ein Stück weit, lange Texte zu lesen und zu verstehen. Oder man muss sich halt auch die Mühe machen, da sich durchzukämpfen, ne?
Leider muss man aber sagen, dass laut der Studie in kaum einem anderen Land der Erfolg bei der Bildung so stark von der Familie abhängt wie in Deutschland. Also wie gebildet sind die Eltern und wie viel Geld haben die? Gerade Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sind da besonders betroffen.
Ja, es gibt ja mittlerweile immer mehr Schüler mit Migrationshintergrund und daher kommt dann auch ein kleiner Teil der schlechteren Ergebnisse. In der Studie steht, die Leistungsunterschiede zwischen Schülern mit und ohne Zuwanderungshintergrund hängen an 2 Gründen.
Erstens die Sprache zu Hause. Jugendliche, die zu Hause eine andere Sprache sprechen als die Unterrichtssprache, haben im Durchschnitt schwächere Ergebnisse. Und zweitens, der familiäre Hintergrund, den wir gerade schon mal angesprochen haben, der sorgt bei Schülern mit Zuwanderungsgeschichte dafür, dass sie häufiger sozial und finanziell schlechtere Chancen haben, einfach weil die Eltern seltener Abi oder einen Uni-Abschluss haben und auch weniger Geld.
Bildungsministerin Karin Prien hat jetzt gestern gesagt, die Ergebnisse dieser PISA-Studie, die seien so nicht hinnehmbar und dass das Aufstiegsversprechen in Deutschland einfach nicht funktioniert, eben weil der Erfolg noch so stark vom Elternhaus abhängt.
Generell kritisieren Experten aber auch, dass Regierungen in Deutschland sich zuletzt nicht so stark um die Bildung gekümmert haben. Silke Müller war zum Beispiel früher Schulleiterin und ist heute Bildungsexpertin. Sie spricht über das deutsche Bildungssystem sogar als Ruinenverwaltung.
Dieses System der Schule hat lange Zeit funktioniert, hat vielleicht vor 10 Jahren sogar noch funktioniert, kommt aber aus einer Zeit, von vor 100, 150 Jahren in seinen Grundpfeilern. Gesellschaft hat sich alleine durch Digitalisierung und KI, unabhängig von jeglichen Demokratieproblemen, die wir vielleicht auch haben, wahnsinnig verändert und das Bildungssystem ist nicht mitgewachsen.
Wir wollen aber auch über Lösungsansätze sprechen. Frühförderung ist da ein Punkt, den Bildungsforscher nennen. Also wenn man schon in der Kita merkt, da hat ein Kind Probleme mit der deutschen Sprache, schon da ansetzen und Unterstützung anbieten.
Ja, was uns Länder voraus haben, die besser bei der PISA-Studie abgeschnitten haben, die gehen mehr in die Tiefe und vermitteln dafür nicht so viel unterschiedlichen Lernstoff. Und die Lehrkräfte haben da offenbar auch mehr Zeit, um sich gute Konzepte für den Unterricht zu überlegen oder sich auch mal einzeln mit den Schülerinnen und Schülern zu beschäftigen und die dann gezielt zu unterstützen.
Aber es ist nicht alles schlecht in Deutschland. Zum Beispiel haben viele der 15-Jährigen bei der Befragung gesagt, dass sie sich an ihrer Schule wohlfühlen. Und bei den digitalen Kompetenzen schneiden die deutschen Jugendlichen ganz gut ab.
Und auch was die Chancengleichheit angeht, gibt es schon Lösungsansätze in Deutschland. Zum Beispiel das Startchancenprogramm. Da kriegen Schulen mit vielen, in Anführungsstrichen, sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern Fördergelder. Insgesamt sind das 20 Milliarden Euro von Bund und Ländern und das 10 Jahre lang.
Unsere Kurznachrichten.
Bundesfinanzminister Klingbeil hat im Bundestag die Finanzplanung für das kommende Jahr verteidigt. Diese Woche berät der Bundestag nämlich in der Haushaltsdebatte, wie sich Deutschland 2027 finanziell aufstellen soll. Die geplanten Ausgaben des Bundes sollen um fast 6% steigen und auch die Verschuldung soll kommendes Jahr bei knapp 20% mehr als in diesem Jahr liegen. Hauptgrund: die Energiepreise steigen und die Lieferketten sind durch globale Krisen teurer. Das sorgt auch in Deutschland für Wachstumsschwäche.
Heute Mittag wird Norwegens verstorbener König Harald V. mit einem Staatsbegräbnis in Oslo beigesetzt. In der norwegischen Hauptstadt werden unter hohen Sicherheitsvorkehrungen tausende Menschen Abschied von dem beliebten Monarchen nehmen. Und es werden viele hochrangige Gäste aus dem Ausland dazu erwartet, darunter die schwedische Königsfamilie, die Königspaare aus Dänemark, Spanien, den Niederlanden und Belgien. Und der britische Thronfolger Prinz William ist auch mit dabei. Für Deutschland nimmt Bundespräsident Steinmeier teil.
Die deutschen Basketballerinnen haben es bei der Weltmeisterschaft in Berlin ins Viertelfinale geschafft und zwar deutlich. Gegen Südkorea hat die deutsche Mannschaft mit 94-56 gewonnen. Heute hat die deutsche Mannschaft frei, morgen geht es gegen Belgien. Im EM-Finale hat Deutschland letztes Jahr gegen Belgien hoch verloren. Andererseits gab es bei Olympia vor 2 Jahren einen Sieg. Könnte also spannend werden.
Wäre ja schön, ne? Wenn sie so Daumen sind gedrückt.
So sieht's aus. Wir haben Montag schon über die Suche nach dem Mann, der für Anschläge auf das Stromnetz verantwortlich sein soll, gesprochen. Gestern ist er dann festgenommen worden.
Ja, nochmal kurz zur Erinnerung. In den letzten Tagen und Wochen gab es in mehreren Bundesländern Sabotageakte am Stromnetz. Und zwar in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen. Und die Polizei hat deshalb mit Haftbefehl nach dem 48-jährigen Tatverdächtigen gesucht. Das ist Daniel V.
Gestern ist Daniel V. dann in der Nähe von einem Kraftwerk bei Aachen in Nordrhein-Westfalen verhaftet worden. Er hat wohl keinen Widerstand geleistet. Die Ermittler hatten sich zuletzt sehr auf den Ort Weißweiler konzentriert, weil das Braunkohlekraftwerk da in einem Bekennerbrief erwähnt wurde, den der 48-Jährige verfasst haben soll. Das Ganze ist auch nicht weit vom Hambacher Forst entfernt, der bei den Braunkohleprotesten vor ein paar Jahren bekannt geworden ist.
Ja, und eine Polizistin und ihre Kollegen haben ihn dann wohl an einer Autobahntankstelle erkannt und dann haben sie ihn eben festgenommen. Und er hatte wohl auch Sprengstoff und Zünder mit dabei. Und in seinem Zelt, das er da im Unterholz aufgebaut hatte, da waren noch mehr davon sogar. Es sieht also danach aus, dass er noch mehr Anschläge geplant hatte. Davon geht zumindest der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul aus.
Daniel V. kommt aus Gevelsberg im südlichen Ruhrgebiet, hat Reul gesagt. Und er soll sich in mehreren Schreiben zu versuchten Anschlägen auf das Stromnetz bekannt haben. Reul sagt, 2 Briefe sind schon sicher mit seiner Handschrift. Ein 3. Brief wird gerade noch geprüft.
Die ersten Anschläge, die waren rund um die Kraftwerke Jenschwalde und Schwarze Pumpe in Brandenburg. Und auf die Stromversorgung in Nordrhein-Westfalen soll er auch an mehreren Orten Anschläge verübt haben. In den Schreiben stand als Grund dafür der Kampf gegen fossile Brennstoffe. Der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat deshalb von Klimaextremismus gesprochen.
Die Anschläge haben gezeigt, wie verwundbar Umspannwerke und Kraftwerke in Deutschland sind. Die Staatsanwaltschaft in Cottbus ermittelt jetzt. Die sind dafür zuständig, weil der erste Angriff in der Nähe von einem Kraftwerk in Brandenburg war. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und der Störung öffentlicher Betriebe. Könnte aber sein, dass da noch mehr Vorwürfe dazukommen.
Ja, und unklar ist auch noch, ob es noch weitere Täter gegeben hat vielleicht. Bisher gibt es aber darauf keine Hinweise. Außerdem soll überprüft werden, ob Daniel V. vielleicht auch psychische Probleme hatte. Das nächste Thema, das betrifft Leute wie uns im Zweifel auch oder vielleicht auch besonders, weil wir ja nachts zwischen 2 und 3 Uhr hierhin ins Studio fahren und da sind wir gerne natürlich müde. Und ja, auch nicht wenig, oder? Manchmal. Genau.
Und da gibt es eben diese Gefahr bei Müdigkeit im Auto, Sekundenschlaf, und der kann im Straßenverkehr super gefährlich sein. Mhm. Wir haben auch ein ganz furchtbares Beispiel. Vor einigen Wochen ist in Wattenheim in Rheinland-Pfalz eine 5-köpfige Familie auf der A6 gefahren. Der Vater ist weggenickt, das Auto ist auf einen LKW aufgefahren, die 12-jährige Tochter wurde aus dem Auto geschleudert und ist gestorben.
So eine gewisse Müdigkeit am Steuer kennen vermutlich viele, vor allem bei langen Autofahrten oder wenn man dann nachts unterwegs ist. Jeder Vierte hat in einer Umfrage sogar angegeben, dass er oder sie tatsächlich auch schon mal weggenickt ist, also Sekundenschlaf hatte. Und mir ist das tatsächlich auch schon passiert. Also ich habe da so gemerkt, der Kopf geht nach unten, aber irgendwie hat mich das aufgeweckt und ich war obwohl auch nicht lang, weil es nichts passiert. Ich hatte noch mal Glück, aber es war ein Riesenschreck.
Ja, ganz schön gruselig. Mhm. Stefan Kniele, der behandelt Patienten mit Schlafschwierigkeiten im Schlaflabor in Kaiserslautern. Da geht es zum Beispiel um Schlafapnoe. Da kann man wegen Atemschwierigkeiten oft schlechter schlafen.
Das Risiko für einen Unfall mit einer Schlafapnoe ist 5-mal erhöht im Vergleich zu normalen Menschen ohne Schlafapnoe-Syndrom. Und mit Schnarchen und Schlafapnoe-Syndrom haben sie in etwa so die Konzentrationsfähigkeit von einem Patienten mit 0,8 Promille.
Boah, das ist schon viel. Übermüdung ist der Grund bei knapp über 1.900 Unfällen pro Jahr, bei denen jemand zu Schaden kommt, sagt das Statistische Bundesamt. Also es ist super wichtig, das zu erkennen und sich dann eben nicht ans Steuer zu setzen, wenn man müde ist. Nochmal der Schlafmediziner Stefan Kniele.
Es gibt visuelle, also vom Augen her erkennbare Zeichen, dass man mal einfach die Straßenbeleuchtung vielleicht anders sieht, die Autobeleuchtung anders sieht, und das sind schon mal gefährliche Vorzeichen. In heutigen modernen Fahrzeugen sind natürlich Assistenzsysteme verbaut, die sie im Vorfeld schon mal warnen können.
Ja, mit solchen Assistenzsystemen müssen alle Neuwagen in der EU seit Mitte 2024 ausgestattet sein. Und Christian Schmidt vom ADAC Mittelrhein sagt dazu:
Das Müdigkeitserfassungssystem, das funktioniert relativ einfach, indem es erkennt, okay, welche Fahrgeschwindigkeit fahre ich, wie lange bin ich schon gefahren ohne eine Pause. Zugleich gibt es aber auch Systeme, die auch den Wimpernschlag tatsächlich mit beobachten und zu schauen, okay, wie hoch ist denn da tatsächlich die Taktfrequenz des Augenlides, um darüber ableiten zu können, ist jemand müde oder nicht müde.
Ja, diese Systeme können erkennen, wenn man sich nicht mehr bewegt oder sogar den Kopf zur Seite neigt, ob die Hände das Steuer umfassen. Wenn es zu viele Anzeichen gibt und der Fahrer trotz akustischer Signale und blinkenden Anzeigen nicht reagiert, hält das Auto die Spur, zieht den Sicherheitsgurt an, bremst das Auto ab und hält es mit Warnleuchter an.
Also mein Auto ist älter, das zeigt mir aber auch an, wenn es eine Übermüdung feststellt. Also das zeigt es einfach im Display dann an, dann soll ich doch bitte eine Pause machen, heißt es dann da. Aber ehrlich gesagt, merke ich ja, wenn ich so richtig müde bin. Und komischerweise hat es mich da noch nicht gewarnt. Also
okay.
Gibt es jetzt bessere Systeme auf jeden Fall auf mal.
Hoffentlich, ja, genau. Aber Systeme können natürlich auch eine falsche Sicherheit vermitteln. Und manche schalten sie sowieso aus oder klicken sie weg. Also das ist jetzt auch nicht, da kann man sich nicht nur drauf verlassen.
Nee. Auf vielen Straßen haben die Behörden auch etwas gemacht, was hilft, die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Die haben nämlich diese eingefrästen Rüttelstreifen am Fahrbahnrand installiert. Also häufig auf der Autobahn, kennt ihr vielleicht auch. Da machen die Reifen dann ja so ein Geräusch, wenn man darüber fährt. Und die Autos vibrieren dann so ein bisschen. Also es rüttelt einen so ein bisschen wach. Da ist bestimmt auch schon mal der ein oder andere rechtzeitig von wach gemacht worden, glaube ich.
So, worauf sollten wir denn achten, damit wir das alles gar nicht brauchen? Verkehrssicherheitsexperten nennen als typische Warnzeichen häufiges Gähnen, brennende oder schwere Augen, unpräzises Lenken und das Gefühl, sich an die letzten Kilometer kaum erinnern zu können.
Also diese Warnzeichen sollten wir alle ernst nehmen. Ja, ein Kaffee zwischendurch kann auch mal helfen, frische Luft oder Bewegung am Rastplatz bestimmt auch. Aber wenn ihr zu müde seid, setzt euch einfach nicht ans Steuer. Wenn es geht, lasst jemand anders fahren oder stellt euch ganz kurz auf den Parkplatz, macht die Augen zu, das hilft oft auch und danach kann es ja dann weitergehen. Diese beiden schwarz-gelben Freunde hier, Die werden heute 50 Jahre alt.
Du heißt Willi?
Ja, ich bin der Willi.
Warum sprichst du denn so komisch?
Das ist der Stimmbruch. Ich bin doch schon 2 Jahre.
Ja, kennst du sofort, ne?
Heute vor 50 Jahren ist die erste Folge von Biene Maja im deutschen Fernsehen gelaufen. Die Biene hat keine Scheu vor der Welt, widerspricht Erwachsenen und geht ihren eigenen Weg. Und ihr Kumpel Willi ist immer was nörgelig und mit dieser näselnden Stimme unterwegs.
Biene Maja, die wollte ausdrücklich keine erziehende Kindersendung sein, aber sie hat trotzdem viel über Werte erzählt, ne? Offenheit, Toleranz und ein respektvolles Miteinander. Das alles wird da zum Beispiel irgendwie zum Thema gemacht.
Das war's von uns für heute. Wir machen jetzt Feierabend.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.